Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und dem Vater Jesu Christi. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Bergpredigt Jesu ist die bekannteste Predigt der Weltgeschichte und sie hat mächtig eingeschlagen, denn es wird berichtet, dass die Zuhörer anschließend entsetzt waren. 3 Kapitel ist sie lang. Das Matthäusevangelium übermittelt sie in den Kapiteln 5, 6 und 7. Und ganz am Ende der Bergpredigt, in den letzten Versen des 7. Kapitels, ab Vers 24, setzt Jesus ein dickes Ausrufezeichen hinter all seine Worte. Er fasst zusammen und schärft uns ein. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Herr, wir haben dein Wort gehört, bitte segne es an uns. Amen. Ihr Lieben, auf das Tun kommt es an. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der baut sein Haus auf Fels. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der baut sein Haus auf Sand. Vielleicht erschreckt euch das, dass es so auf das Tun ankommt. Wir sind im Sommer 2017 in der Mitte des Jahres, in dem wir 500 Jahre Reformation feiern. Und wir hören da ja in diesem Zusammenhang ganz oft die Botschaft, durch den Glauben, nicht durchs Tun werden wir vor Gott gerecht. Und jetzt hören wir in der Schriftlesung aus dem Jakobusbrief von Margot Mulert vorgelesen, Glaube ohne Werke ist tot. Und im Predigtext aus dem Mund Jesu, auf das Tun kommt es an. Der kluge Mann ist der, der Jesu Worte hört und sie tut. Ist das ein Widerspruch? Es hört sich zunächst so an. Deshalb ist es gut, wenn wir auch hören, wie die Alten das gesehen haben. Die Rabbiner zur Zeit Jesu debattierten darüber, ob das Hören oder das Tun der Gebote wichtiger sei. Sie entscheiden sich, das Hören ist wichtiger, weil es allem Handeln vorausgeht. Aber ob einer gehört hat, erkennt man daran, ob er entsprechend handelt. Martin Luther sagt, der Mensch ist vor Gott angenommen ohne eine einzige Tat, allein aus Glauben. Er braucht sich nur selbst zu bringen. Aber aus diesem Glauben werden dann auch gute Werke kommen. Es geht gar nicht anders. Wenn eine Kerze entzündet wird, dann gibt sie Licht. Leuchtet sie nicht, dann war sie auch nie entzündet. Meistens geht es ja im Gottesdienst, zumal in unserer evangelischen Kirche, um das Erste, um das Hören, das Glauben. Und das ist ja auch gut so, weil eben es das Erste ist, aus dem das andere folgt. Aber das Zweite gehört dazu, wie B auf A, wie der Donner auf den Blitz. Und so ist es gut, dass wir heute an diesem letzten Sonntag der Ferien aufgeweckt werden. Auch wenn wir alle lieber die schönen Zusagen hören und unser Haupt gerne Betten in weiche Bibelstellen, die uns gut liegen lassen, heute werden wir wachgerüttelt. Um das Tun geht es heute Morgen. Nach dem Hören kommt das Handeln. Bitte versteht das so. Es geht in diesen Versen aus der Bergpredigt nicht um unsere Rechtfertigung, nicht um unsere Annahme vor Gott, nicht um das Erste, sondern darum, dass unser Herr sich über unser Tun freut. Aber wir dürfen wissen, auch wer hier versagt, auch wer unserem Herrn nicht gerade im Übermaß Grund zur Freude gibt, kann in Ewigkeit angenommen werden. Auch wer sein Lebenshaus auf Sand gebaut hat, kann gerettet werden. Auch wem sein Haus unter den Stürmen des Lebens über seinem Kopf zusammenbricht, kann durchs Gericht kommen. Auch wer in den Fluten kurz vor dem Ertrinken steht, kann immer noch beten, Herr, hilf, rette mich. Und er wird dann gerettet werden, wie der versinkende Petrus. Auch wer nicht klug sein Haus auf Fels gebaut hat, darf mit Jesus im Paradies sein, wie der Schächer am Kreuz, der noch in der letzten Lebensminute erkennt, wer Jesus ist. Denn aus dem Glauben allein sind wir gerechtfertigt. Heute sind wir also nicht beim Thema Rettung, nicht beim Thema Erlösung, sondern beim Thema kluge Lebensgestaltung. Und die kann stattfinden, wenn wir auf Jesu Worte hören. Es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied sehen. Jesus sagt dieses Gleichnis vom Hausbau ganz am Ende der Bergpredigt. Vielleicht 2 Stunden hat er geredet. Immer wieder ging es um die gottwohlgefällige Lebensführung, um ein Leben nach Jesu Beispiel und Vorbild, um das Halten der alttestamentlichen Gebote, die in Jesu Rede noch verschärft werden. Jetzt am Ende der langen Bergpredigt sagt Jesus, wer diese, meine Worte hört und sie tut, ist der kluge Mann, der sein Haus auf Fels baut. Es geht nicht um den Glauben an Jesus, sondern darum, seine Worte zu tun. Es geht darum, dass der Herr sich im jüngsten Gericht über unser Tun freut und wir dann unseren Vater im Himmel geehrt haben mit unserem Tun. Es ist wichtig, dass wir uns anschauen, was denn diese Worte der Bergpredigt sind, die wir tun sollen. Deshalb habe ich einmal auf einem Blatt eine Zusammenstellung gemacht einiger Aussagen Jesu in der Bergpredigt. Und Peter Mulert und 1 oder 2 Leute, die er sonst noch bittet, werden dieses Blatt austeilen. Und ich bitte euch, dass wir in einer kleinen meditativen Stille, so 2, 3 Minuten, Corinna wird dazu auf der Gitarre spielen, dass wir uns diese Stellen ansehen und ihr könnt dann jeweils ankreuzen. Fällt mir schwer? Fällt mir leicht oder geht so? Keine Sorge, es ist nur für euch. Ihr müsst mit niemandem drüber reden. Keine Sorge, kein Meet and Greet. Ihr müsst nur mit einem Stift ankreuzen, aber ihr könnt auch in euren Gedanken das Kreuz machen. 2, 3 Minuten Stille für das Blatt. Danke euch, dass ihr euch eingelassen habt auf diese Sache. Danke, Corinna, für dein schönes Spielen. Wie ist es euch ergangen? Manche Sätze sind schwerer Tobak, gell? Ich habe neben meiner Frau gesessen, die hat gesagt, ich brauche gar nichts anzukreuzen, mir fällt alles schwer. Diese und noch viel mehr Worte der Bergpredigt meint Jesus, wenn er am Ende der Bergpredigt zusammenfassend sagt: Wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Nachdem er diese Liste euch angeschaut hat, die euch wirklich einiges abverlangt, stellt sich die Frage, warum? Warum überhaupt das alles tun, wenn wir doch angenommen sind und gerechtfertigt sind, allein aus Glauben? Um es lutherisch zu formulieren, was bringen dann fromme Werke überhaupt? Warum sind sie nötig? Das Almosen geben, das Fasten, das Beten, die Ehe halten, das Nicht-Sorgen, das Nicht-Schätze sammeln, das Nicht-Richten und all diese Dinge. Was soll's dann? Zwei Dinge, ihr Lieben, bringen diese frommen Werke. Das erste, Gott freut sich darüber. Jesus sagt in der Bergpredigt, eure guten Werke sollen euren Vater im Himmel preisen. Wir preisen damit also nicht uns selbst an, wir tun nichts für uns selbst, wir kleben keine Rabattmarken, wir kriegen keine Punkte gut geschrieben auf einem himmlischen Payback-Konto, sondern wir vermehren die Ehre Gottes durch unser Tun, er freut sich. Das ist doch für euch, die ihr Gott liebt, ein großer Ansporn, oder? Die Bibel drückt es am Ende in der Offenbarung des Johannes aus in einem wunderschönen Bild. Am Ende beim jüngsten Gericht, sagt die Offenbarung des Johannes, freut sich der Richter über unsere guten Werke und wir bekommen dann die Krone des Lebens überreicht. Und die legen wir dann vor die Füße Jesu. Wir setzen sie also nicht auf unser Haupt, sondern geben sie Jesus. Stefanie Martin singt dieses wunderschöne Lied so schön von Johannes Hartl. Ich lege meine Krone und alles, was ich habe, vor die Füße Jesu. Also der eine Grund, weshalb wir es doch probieren können mit den guten Werken, auch wenn wir durch sie nicht gerechtfertigt werden, Gott freut sich darüber. Und deshalb ist auch gar nicht schlimm, wenn wir manchmal scheitern, auch wenn es uns gelingt, nur einmal, nur manchmal, Gott freut sich darüber. Und das Zweite, wenn wir die Worte Jesu tun, hilft uns das in der Lebensgestaltung ganz praktisch. Jesus gibt uns so viele Hilfen für viele Lebenslagen. Wer sich an ihnen orientiert, kommt besser durchs Leben. Denken wir an den letzten Gottesdienst anders im Juni zum Thema von der Kunst, sich zu entscheiden. Johannes Gerhard hat in der Predigt von den Worten Jesu ganz praktische Konsequenzen gezogen. Wer sich an Jesus orientiert, hat Maßstäbe für Entscheidungsfindungen. Oder denken wir an die Sätze Jesu zum Spenden und Almosen geben in der Bergpredigt. Wer frei gebig ist, wer gibt, ohne dass die rechte Hand weiß, was die linke tut, wie Jesus sagt, wird erleben, dass materieller Segen auf ihn selbst zurückfließt. Sein Vater im Himmel wird es ihm vergelten, sagt Jesus. Und wer das nicht tut, wer nicht freigebig ist, wer nicht den Zehnten gibt, wird auch diesen Segen nicht erleben. Wer die Ehe nicht bricht, dem wird unendlich viel Leid erspart bleiben. Wer sich dem begehrenden Blick nicht erlaubt, von dem Jesus spricht, der wird ein froherer Ehepartner sein. Wer sich an Jesu Worten orientiert, wird mit den Stürmen und Unwettern des Lebens besser zurechtkommen. Und die Flut, das Wasser, die Sturmesnot im Gleichnis vom Hausbau sind ja Bilder für diese Anfechtungen, für diese schwierigen Lebenslagen. Wer auf die Worte Jesu hört und danach tut, ist klug und weise. Mag sein, dass ihr mir jetzt sagen wollt, mag ja alles stimmen, aber so einfach ist das nicht, die Worte Jesu im Alltag umzusetzen. Da habt ihr vollkommen recht. Und deshalb möchte ich euch jetzt erzählen, wie ich an einer Aussage der Bergpredigt immer wieder scheitere. Ein kleiner Exkurs also über meine Probleme mit einer klaren Aussage der Bergpredigt. Ein Beispiel, wo es mit meiner Lebenskunst nicht so weit her ist. Ein Platzhalter soll das sein für eure Probleme mit anderen Bibelstellen, wenn ihr mögt. Tragt die ein an der Stelle. Die Stelle, die mir besonders viel Kummer macht, ist die: Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Damit habe ich immer wieder Probleme. Diese Passage ist übrigens die längste in der Bergpredigt. Offenbar haben wir an diesem Punkt besonders viel Ermutigung und Ermahnung nötig. Und offenbar bin ich nicht der Einzige, der da immer wieder mit sich ringt. Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wunderschön ist dieser Satz, total einleuchtend, so entlastend. Ich höre ihn gerne, ich lese ihn gerne, ich singe so gerne das schöne Lied von Sephora Nelson: Lege deine Sorgen nieder, die Gedanken in der Nacht. Aber ihr Lieben, es klappt einfach nicht. Denn nachts kommen die Gedanken, die mich nicht loslassen. Und ich kreise sorgenvoll um mich selbst, bedenke Probleme und problematisiere Gedanken. Ich glaube ja, Jesus, dass er all meine Sorgen nehmen will, wie es heißt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch im 1. Petrusbrief. Ich glaube ihm, dass er gut für mich sorgt, da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Und ich übergebe ihm im Gebet, was mich bedrückt. Aber dennoch sind die Sorgen bei mir da, sie sind einfach da, spürbar da. Vor vielen Jahren hatte ich wieder einmal eine schlimme Nacht mit Schlafschwierigkeiten. Ich wachte sehr oft auf. Ich wälzte meinen Leib im Bett und meine Gedanken im Kopf hin und her. Ich rotierte sorgenvoll um Probleme. Meiner Gemeinde, von mir, von anderen. Ich habe da eine lange Liste. Es war eine der Nächte, die so lang werden, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es mal wieder hell und Tag wird. Es gibt vieles, was man dann tun kann, wenn man nicht schlafen kann. Einschlafmittel nehmen, habe ich nie probiert. Fernsehen ist das Dümmste, was man tun kann, denn zu 95% kommt Blödsinn und die anderen 5% sind so spannend, dass man erst recht nicht einschlafen kann. Ich hatte eines Nachts eine gute Idee. Ich wecke meine Frau. Und in dieser Nacht, von der ich euch berichte, erzählte ich ihr dann von meinem Kampf, nicht schlafen zu können, von meinen dunklen Gedanken. Meine Frau sagte: Dann bete doch. Ist mir ein bisschen peinlich, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. Ich bin ja schließlich Pfarrer. Aber noch peinlicher ist, was ich ihr geantwortet habe. Ich habe gesagt: Geht nicht, ich bin zu müde. Meine Frau daraufhin: Dann nimm doch die Psalmen. Wie schön, dass Gott mir eine kluge Frau geschenkt hat. Und so habe ich seitdem mit den Jahren einige Psalmen auswendig gelernt. Ich mache die Erfahrung, wenn ich keine eigenen Worte mehr habe, leihe ich mir die Worte der Psalmen. Und wenn ich sie bete, dann fliehen meine Sorgen wie feindliche Armeen, die geschlagen sind. Nicht, dass die Worte der Bibel magisch wären, aber ich lasse dann Gott an meine Probleme ran. Er ist ihnen gewachsen. Ich werde aus dem Kreisen um mich selbst herausgeholt. Ich gebe eine eigene Problemlösung auf, überlasse mich Gott, lasse ihn Herr sein über meine Situation. Beten lernen mit den Psalmen ist eine alte geistliche Übung, schon bei den Kirchenvätern, schon bei Luther zu lesen. Aber ich musste sie mühsam entdecken und mühsam lernen über viele Jahre hinweg. Und meine Sorgen sind damit nicht ein für alle Mal besiegt, denn ich kämpfe immer wieder neu mit ihnen. Ich muss in diese geistliche Übung immer wieder neu reingehen. Sie ist kein geistlicher Besitz. Aber ich bin froh, sehen zu können, ich bin zumindest etwas vorangekommen in den letzten Jahren im Sorgen abgeben und dem wirklichen Realisieren, dass Gott für meine Sorgen sorgt und ich mir keine Sorgen machen muss. Das war meine Geschichte. Was ist deine? Und ich habe jetzt nur eine Stelle der Bergpredigt genannt. Ich hätte auch andere Worte Jesu zitieren können, die mich ins Ringen bringen. Was sind deine Stellen? Ich will nicht verschweigen, nach der Bergpredigt zu leben, ist ein stetiger Kampf. Aber es ist ein verheißungsvoller Kampf, ein guter Kampf des Glaubens. Und das ist das Letzte, was ich euch sagen möchte. Ich möchte euch ermutigen und ermuntern, diesen Kampf zu kämpfen, wo auch immer ihr zu kämpfen habt mit euch selbst, wenn ihr Worten Jesu folgen wollt. Kämpft diesen guten Kampf, es lohnt sich. Wir werden zunehmen an Weisheit, an innerem Reichtum, werden uns üben in dieser Lebenskunst, auch wenn wir vielleicht in diesem Leben nie wirklich ans Ziel kommen. Wir werden reifer, unser Glaube wird schöner, wird geschliffen wie ein Rohdiamant. Nach der Bergpredigt zu leben, kostet Kraft. Es ist ein beständiges Ringen, ein Schwimmen gegen den Strom. Und wir alle schwimmen lieber mit dem Strom, weil es bequemer ist. Der ehemalige CVJM-Generalsekretär Ulrich Pazani hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel »Was nun, Kirche?« Darin sagt er, die meisten frommen Christen, glauben zwar, was in der Bibel steht, sie hören das auch gerne sonntags in der Predigt, aber sie leben nicht danach. Wenn dem so ist, was spricht dagegen, heute einfach damit anzufangen? Jesus fragt uns heute, bist du bereit, nach meinen Worten zu leben? Und zwar nicht nur nach denen, die dir gefallen, sondern auch nach denen, die dich etwas kosten. Bist du bereit, in die Tat umzusetzen, was ich dir sage und was dir selbst unendlich gut tut und was mich freut und ehrt? Auf Jesus hören und tun, was er sagt. Darauf kommt es an. In Jesu Namen. Amen.